Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts. Normalerweise sitze ich hier mit meinem Mann Dr. Volker Manns. Und wir sind nicht nur verheiratet, sondern sprechen auch oder beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen. Also wie man effektiv, gesund, dauerhaft Gewicht reduzieren kann. Das machen wir vor Ort in unserem Institut, dem SC Ernährungsinstitut im Raum Köln-Siegburg. Und auch online und teilen hier im Podcast ganz viele Erfahrungen, Tipps und Tricks genau rund um das Thema. Und ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute mal eine besondere Folge. Ich habe nämlich mal heute einen Mitschnitt aus einem Abend, einem kleinen Vortragsabend zum Thema Abnehmen beginnt im Nervensystem. Ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, gerade in unserer heutigen Zeit, wo unser Nervensystem mit Nachrichten, mit Umwelteinflüssen, mit politischer Situation, mit hochverarbeiteten Lebensmitteln, mit Informationsflut, mit KI. Also unsere Welt dreht sich so schnell, dass unser Nervensystem ganz anders belastet ist. Und wie viele von uns einfach in so einem chronischen Dauerstress sind. Und warum unser Körper dann keine Fettreserven loslässt, beziehungsweise was wir aktiv praktisch dagegen tun können, um wieder mehr in die Regulation zu kommen. Denn das Nervensystem ist quasi unser Basisschalter, ja. Daran müssen wir drehen. Das ist der wichtigste Schalter, der dann alles andere beeinflusst. Also unsere Organe, unsere Gesamtstoffwechselregulation, den Darm, alles, was da dran hängt. Da ist das Nervensystem absolut entscheidend. Und deswegen wundert euch nicht, dass es heute so eine Art Live-Mitschnitt ist aus einem Gruppenabend, wo ich zu einer Gruppe spreche. Aber ich denke, das ist super, super spannend, auch hier im Podcast da für euch mal reinzuhören und das Thema einfach für euch mitzunehmen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut ihr uns wirklich einen sehr großen Gefallen, wenn ihr das macht. Also drückt kurz auf Stopp, klickt einmal aufs Häkchen, dass ihr den Podcast abonniert, dann immer über eine neue Folge informiert werdet, weil das hilft uns wirklich sehr, hier dauerhaft weiter so hochwertigen, kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Und ja, dafür sind wir sehr dankbar. Also viel Spaß bei der Folge. Hallo, ich freue mich, euch zu sehen. Sind auch ein paar neue Gesichter dabei. Total schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und geht das jetzt mit den typischen guten Vorsätzen richtig an. Ja, sehr gut. Ich wollte mit euch heute mal über so ein Thema sprechen. Da denken vielleicht viele, oh, ist das vielleicht langweilig oder so Nervensystem. Das hört sich ja irgendwie, weiß ich nicht. Manche denken vielleicht schon ein bisschen an das Thema Stress. Es ist tatsächlich ein super, 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 super wichtiges Thema. Und es ist, ich finde, es hat so ein bisschen Touch. Manchmal geht es so ein bisschen da rein, da raus. Man hört es überall und denkt sich so, na gut, aber am Ende. Aber ich hoffe, dass ich euch heute so das Thema ein bisschen näher bringen kann und euch auch vielleicht die eine oder andere praktische Anregung geben kann, wie ihr da ein bisschen besser in die Regulation kommt, weil darum geht's. Und das ist ja auch tatsächlich, sage ich mal, der große Ansatz, den ich persönlich, aber dadurch natürlich auch das ganze SC Ernährungsinstitut verfolgt, ist zu sagen, okay, wir haben Übergewicht oder mehr Gewicht und am Ende ist es aber ein Symptom vom Körper, dass irgendwas dysreguliert ist. Ja, es laufen Dinge einfach irgendwie schief. Und eine der wichtigsten Schaltzentralen ist da tatsächlich unser Nervensystem. Und deswegen gucken wir uns das heute mal ein bisschen genauer an. Also ich habe es gerade schon gesagt, das Nervensystem ist die allerwichtigste Schaltzentrale in unserem Körper, die entscheidet, können wir Fett loslassen, abbauen oder halten wir fest. Und deswegen kann man sagen, dass Abnehmen im Nervensystem beginnt. Unser Körper ist quasi permanent, ihr könnt euch das vorstellen, die ganze Zeit bewertet unser Körper, sind wir sicher oder nicht. Und der Körper fragt nicht, so willst du abnehmen, sondern sind wir gerade sicher? Sind wir so sicher, dass wir zum Beispiel Fett loslassen können? Mühsam angefutterte Reserven gehen lassen können. Weil grundsätzlich ist Gewichtsabnahme, Fettabbau für den Körper erstmal eigentlich stresspotenzieller. Und das macht er natürlich nicht, wenn er eh schon im Stress ist. Und hier kommen wir jetzt eigentlich zu einem Riesenproblem, wenn wir uns nämlich heute unsere Gesellschaft angucken. Und ich persönlich finde, ich finde, seit Corona hat es einfach noch mal extrem zugenommen. Gar nicht nur durch Corona, aber alles, was auch danach kam, mit Nachrichten, mit Dingen, die politisch passieren, jetzt durch KI, dass alles noch mal viel schneller wird, noch mal viel mehr Informationen auf uns einschreibt. Ich habe das Gefühl, also ich war irgendwie heilfroh, dass 2025 rum war, weil es war nicht mein Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand 2025 irgendwie nicht so gut und war total froh. Und jetzt mal gucken. Also heute waren ja alle Schulen wegen Glatteis geschlossen in NRW. Von daher ist mein Nervensystem heute, ich kann diese Session auch selber heute ganz gut gebrauchen, um da auch mein Nervensystem wieder zu regulieren. Es gibt einfach immer wieder auch Menschen, die zu uns kommen oder auch im Rahmen immer wieder an den Punkt kommen, so ich esse ja schon alles, ich mache doch alles, ich esse richtig, ich bewege mich genug und trotzdem passiert nichts. Und das ist tatsächlich aus der Sicht vom Nervensystem super logisch, weil im Zweifel bist du halt dauernd in einer Art Überlebensmodus. Und genau darüber sprechen wir. Und dann ist es gar kein Versagen. Viele beziehen das dann ja auf sich, die dann sagen, boah, ich krieg's einfach nicht geregelt, ich schaffe es einfach nicht. Also suchen die Schuld bei sich selber, aber letztlich ist es Biochemie, ja. Also der Körper, der gibt die dann einfach nicht ab. Und ich zeige euch jetzt mal so ein Schaubild. Das habe ich mal, sage ich mal, auf die Schnelle mal im Rahmen von einer Schulung aufgezeichnet. Aber ich dachte, ich mache mal ein Foto hier rein, weil das eigentlich genau das zeigt, wo das Nervensystem sitzt. Also hier oben seht ihr die Symptome, die unser Körper zeigt. Schlafstörung, Übergewicht, Entzündung, zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, Heißhunger, Stimmungsschwankungen, ja. Alles, was auch mit Mehrgewicht zu tun hat, beziehungsweise uns im Zweifel auch dazu bringt, ja, ganz viel. Symptome, die der Körper zeigt. Und diese Symptome sind immer ein Zeichen, okay, irgendwas läuft hier nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. So, und dann geht es eine Ebene tiefer und dann kann das natürlich damit zu tun haben, ich kann Heißhunger entwickeln aufgrund von Nährstoffmängeln, ja? Ich kann eine Erschöpfung entwickeln aufgrund von, weil meine Mitochondrien einfach nicht genug Energie produzieren, ja? Ich kann Schlafstörungen entwickeln, weil meine Hormone spinnen. Ich kann Übergewicht entwickeln, weil vielleicht meine Schilddrüse latent die ganze Zeit in der Unterfunktion läuft. Vielleicht subklinisch, dass sie nicht von einem Arzt diagnostiziert wird, aber die läuft vielleicht die ganze Zeit ein bisschen zu niedrig, sage ich mal. Es kann sein, dass meine Leber nicht gut arbeitet, ja, vielleicht auch wegen einer Fettleber, ne? Kann auch sein. Aber diese Sachen sind schon wieder ganz stark beeinflusst. Die beeinflussen sich natürlich gegenseitig und sind ganz stark beeinflusst vom Darm. Weil zum Beispiel im Darm entschieden wird, werden überhaupt Nährstoffe aufgenommen oder nicht. Wenn natürlich der Darm nicht gut aufgestellt ist, dann kann ich hier Nährstoffmängel entwickeln und hier den Heißhunger. Ja, also wir gehen mit dem Darm tatsächlich schon nochmal eine Ecke mehr an den Ursprung ran. Wenn wir jetzt sagen, wir sagen ja ganz oft, ne, wir müssen irgendwie auch in den Darm gucken, das ist ganz wichtig, weil wir da eben noch eine Stufe niedriger, tiefer an die Ursachen kommen. Und wenn wir jetzt noch tiefer gehen, dann sind wir im Nervensystem. Weil da wird im Prinzip entschieden, wie läuft das denn zum Beispiel im Darm? Das Nervensystem hat einen direkten Einfluss auf den Darm, hat einen direkten Einfluss auf alle Organe im Prinzip, ja, über unser vegetatives Nervensystem. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Ausdruck? Und das passiert eben hier unten. Und das Nervensystem guckt, prüft im Prinzip die ganze Zeit, sind wir im Stress, also oder sind wir in Sicherheit? Sind wir im Überlebensmodus oder sind wir in Sicherheit? Und das Nervensystem unterscheidet nicht, was für ein Stress. Ja, das kann psychischer Stress sein, das kann aber auch metabolischer Stress sein. Also metabolischer Stress wäre zum Beispiel auch eine Insulinresistenz, dass meine Zellen nicht mehr richtig reagieren. Es kann Entzündung im Körper sein, ja. Und immer wenn ich im Überlebensmodus bin, dann schüttet mein Körper Cortisol aus, weil dann geht es nur um Überleben und dann fährt alles andere im Prinzip runter. Und vor allem gibt er dann keine Fettreserven ab. Und ihr habt vielleicht schon mal gehört, eben von unserem autonomen, vielleicht auch vegetativen Nervensystem. Autonom bedeutet, wir können das gar nicht bewusst steuern. Das macht alles unser Körper selber. Wir können nicht sagen, so, jetzt bin ich heute in Sicherheit, jetzt habe ich heute keinen Stress, ich reg mich nicht auf über meine Mutter, die mich irgendwie 35 Mal am Tag anruft und irgendwas von mir will. Wir können es nicht entscheiden, sondern unser Körper misst quasi an unseren Körperfunktionen, wie aufgeregt wir sind und entscheidet dann, okay, sind wir hier im Sympathikus, also im Überlebensmodus, im Fight or Flight, oder im Parasympathikus, in Sicherheit. Diese beiden Systeme, das könnt ihr euch quasi vorstellen, wie so ganz viele Nerven, die durch den Körper gehen und an die eigenen einzelnen Organe rangehen. Und die sind quasi wie so zwei Gegenspieler. Die sind parallel immer beide aktiv, aber unterschiedlich stark. Das heißt, es ist nicht so ein Switch, ich bin einmal nur im Parasympathikus und einmal im Sympathikus, sondern es ist wie so ein Dimmer. Und wo ich stärker, sage ich mal, bin, hat dann auch den Einfluss auf die Organe entsprechend. Entsprechend reagiert dann zum Beispiel mein Herz, mein Darm, meine Atmung, alle reagieren dann entsprechend darauf. Das heißt, mein aktueller Körperzustand, so wie ich gerade bin, ist immer das Ergebnis aus einer Sympathikusaktivität und einer Parasympathikusaktivität. Und Fight or Flight, das sagt es schon, Fight or Flight kommt von Kämpfen oder Fliehen. Wenn wir uns mal evolutionär angucken, war das damals noch ein bisschen anders. Ja, wir waren eigentlich, wie haben wir denn so in, sag ich mal, in der Steinzeit gelebt? Ja, wir haben irgendwie am Feuer vielleicht gesessen, haben Beeren gesucht, haben vielleicht irgendwie gejagt, waren zusammen, haben keine Einflüsse von außen, keine Beschallung, Informationsbeschallung, kein künstliches Licht in der Nacht, waren ganz normal im Biorhythmus, hatten keine Umweltgifte auf und haben natürliche Lebensmittel gegessen, nichts Verarbeitetes, ja. Also wir waren eigentlich ganz entspannt, also sehr parasympathikoton unterwegs. Und dann hatten wir manchmal so Situationen, das kennt ihr dieses Beispiel, dann kam dann auf einmal, waren wir in der Jagd, in einem Kampf. So, und dann mussten wir auf einmal um unser Überleben kämpfen. Und das ist ein mega super geiler Mechanismus vom Körper, weil dann kann der Cortisol hochfahren, dann fährt der alles Mögliche runter, dass wir nur dann in dem Moment ums Überleben kämpfen können. Aber heutzutage ist es so, dass ganz viele von uns dauernd mit dem Säbelzahntiger kämpfen. Jeden Tag, die ganze Zeit. Und eigentlich kaum noch eigentlich in diesem Rest and Digest, also Rest and Digest von Ruhe und Verdauen, eigentlich in diesem Regenerationsmodus sind, wo Heilung passieren kann und wo auch eine Gewichtsabnahme passiert, weil der Körper sich sicher fühlt und Reserven abgeben kann. Wir können da mal Schritt für Schritt so ein bisschen durchgehen. Also was passiert, wenn wir im Fight or Flight sind? Dann merken wir, der Blutdruck geht hoch, Herzfrequenz geht hoch, die Schlagkraft geht hoch. Blut muss schnell zu den Muskeln gebracht werden. Warum? Weil die Muskeln schnell Energie brauchen. Um gegen Säbelzahntiger zu kämpfen oder zu fliehen, brauchen wir schnell die Energie in den Muskeln. Das heißt, Bluthochdruck ist nicht nur ein Gewichtsthema. Bluthochdruck ist ein Riesenstressthema. Weil wir haben chronisch Bluthochdruck, wenn wir chronisch im Stress sind zum Beispiel. Weil der Körper permanent denkt, oh Gott, ich muss Energie bereitstellen, ich muss das Blut schnell zu den Zellen transportieren, vor allem zu der Muskulatur. Wenn ich in Sicherheit bin, dann kann mein Blutdruck runterfahren, dann kann sich mein Körper entspannen, dann geht die Herzfrequenz runter, der Blutdruck sinkt, ich kann regenerieren. Und dann kann sich auch, ist mein Körper total flexibel. Also dann kann sich der Herzschlag auch super flexibel anpassen. Hier ist einfach nur, alles ist jetzt auf den Kampf ausgelegt. Bei der Atmung, natürlich atme ich viel schneller im Stress. Warum? Weil der Sauerstoff schnell auch transportiert werden soll. Schnell soll der Sauerstoff zu den Organen gebracht werden, um schnell auch Energie zu bringen. Das heißt, die Atemfrequenz ist natürlich höher, wir atmen viel flacher. Und wenn wir aber in der Entspannung sind, dann atmen wir langsam, wir atmen tiefer, wir haben vor allem längeres Ausatmen. Und jetzt könnt ihr mal selber überlegen, wie wir so im Alltag atmen. Die allermeisten atmen tatsächlich sehr oberflächlich. Das nur so, also wirklich so in den obersten Lungenteil da irgendwie, also die ganzen Lungenflügel werden gar nicht richtig ausgeschöpft, ja? Und Einatmen aktiviert uns immer. Weil dieses Einatmen bedeutet, ich atme ein, habe Sauerstoff, das wird schnell transportiert. Ich muss jetzt irgendwie was tun. Ich bin in Bereitschaft. Und langes, tiefes Ausatmen beruhigt. Deshalb ist tatsächlich, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, aber dieses ganze Thema Atemübungen und langes Ausatmen ist der direkteste und beste Weg, möglichst schnell den Parasympathikus zu aktivieren, also hier hinzukommen. Und den wollen wir natürlich aktivieren, weil je mehr wir hier wir brauchen natürlich beides, aber das Problem ist, dass hier der Sympathikus einfach viel zu übertrieben ist bei uns und wir gar nicht mehr diese Sicherheit haben, ne? Bei der Verdauung ist es ganz krass. Wenn wir gegen Säbelzahntiger kämpfen, natürlich stoppt der Körper dann die Verdauung. Der will doch jetzt nicht verdauen, dass wir dann mitten im Kampf irgendwie auf Toilette müssen gleich noch. Auf keinen Fall. Es gibt manchmal dieses, dass die Verdauung dann so, das kennt ihr bestimmt alle, so wenn ihr Stress habt am nächsten Tag ist eine Prüfung, dass man dann irgendwie auf Toilette muss vorher. Das ist aber wie so, man entleert sich einmal vor dem Kampf, dass man dann keinen Stress mehr hat da drin. Aber grundsätzlich wird eigentlich die Verdauung verlangsamt. Ne? Gerade bei chronischem Stress. Auch Magensäure. Magensäure habe ich schon öfter erwähnt, ist für uns super, super wichtig, weil wir brauchen die Magensäure zum Beispiel, um Proteine aufzuspalten. Magensäure ist aber für den Körper ein Prozess, der sehr viel Energie kostet. Und natürlich wird es gespart. Das heißt, wir produzieren weniger Magensäure, können weniger Proteine zum Beispiel aufspalten, können die weniger aufnehmen. Auch die ganze Durchblutung vom Darm geht natürlich runter. Warum? Weil das Blut in die ganzen Extremitäten geht, dass wir schnell laufen können oder kämpfen können. Das bedeutet, wir kriegen hier kurzfristig ist das alles, unser System ist evolutionär darauf ausgerichtet, dass solche Situationen kurzfristig passieren, im Fight or Flight, aber eben nicht chronisch und dauerhaft. Hier im Parasympathikus, da können wir entspannen, Rest and Digest, wir können verdauen, es wird Magensäure, Enzyme produziert. Unser Körper gibt gerne, sage ich mal, die Energie, die er hat, dafür aus, dass die ganzen Abläufe uns so gut funktionieren. Natürlich können wir dann auch besser Nährstoffe aufnehmen. Und jetzt kommt hier ein wichtiger Punkt, was einfach diese ganze Fettabnahme betrifft. Wenn wir im Stress sind, und zwar im chronischen Dauerstress, wir reden hier nicht von, wir sind immer parasympathisch unterwegs und dann auf einmal ist ein Fight or Flight, das ist gut, sondern wir reden von dem Dauerstress. Dann haben viele Menschen ein chronisch erhöhtes Cortisol, also ein Stresshormonlevel, was einfach dauerhaft erhöht ist. Das ist für den Körper nur ein Signal, dieses Cortisol. Und dieses Signal sagt, hey, wir sind im Stress, wir haben Fight or Flight, wir müssen kämpfen, wir brauchen Energie, produziere bitte halt den Blutzucker hoch. Das heißt, über Leber, über Muskeln wird Zucker freigesetzt und wir kriegen einen höheren Blutzucker. Durch den höheren Blutzucker brauchen wir auch Insulin, dass der Zucker in die Zellen kommt. Das heißt, wir haben chronisch erhöhtes Insulin und Insulin ist ein Masthormon und blockiert unsere Fettabnahme. Das heißt, wenn wir chronisch im Stress sind, chronisch erhöhtes Cortisol haben, dadurch immer einen dauerhaft erhöhten Blutzucker, dadurch erhöhtes Insulin, ist meine Fettabnahme dauerhaft blockiert. Warum? Weil wir natürlich Reserven schützen wollen. Und langfristig kann sich alleine durch ein sympathikotones Leben eine Insulinresistenz einstellen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, Insulinresistenz. Und das muss gar nicht, meistens ist es ja ein Zusammenspiel, dass da Ernährung und andere Faktoren zusammenkommen. Aber das kann allein durch Stress sein. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Blutzucker-Tracker mal hattet, wo dann live quasi getrackt wird. Aber ich habe das schon öfter gemacht und man hat richtig gesehen, ich habe zum Beispiel dann irgendwie ein paar Stunden eigentlich gar nichts gegessen, also ganz normal, aber jetzt nichts vorher gegessen. Dann führe ich irgendwie ein Telefonat, ich glaube, das war sogar mit meiner Mutter, so viel zu Telefonaten mit Müttern. Und dann ist mein Blutzucker, hatte ich so einen krassen Blutzuckerpeak, nur durch dieses Telefonat. Und wenn mein Blutzucker so in die Höhe schießt, dann schießt auch mein Insulin in die Höhe, weil der Zucker muss ja in die Zellen. Der muss ja weg. Ne? Und das ist schön, weil man es dann direkt sieht, was das eigentlich macht. Und das Letzte noch, also dieses ganze Thema Immunsystem und Entzündung. Natürlich ganz kurzfristig ist es erstmal gut quasi. Ja? Dann werden erstmal Entzündungen unterdrückt oder alles, was Immunsystem, da wird sehr viel gedeckelt. Aber chronisch, es ist immer das Problem, wenn wir diesen chronischen Stress haben, dann gehen wir halt total in eine Dysregulation. Ne? Unser Körper kann nie gleichzeitig überleben und langfristige Gesundheit optimieren. Darauf ist er nicht ausgelegt. Der ist eigentlich auf langfristige Gesundheit optimiert und nur im Notfall sind wir im Überleben. Und bei uns ist es mittlerweile genau andersrum. Wir sind fast immer im Überleben und nur zwischendurch, wenn wir Glück haben, sind wir dann mal irgendwie auf Sicherheit, auf langfristige Gesundheit gepolt. Genau, und natürlich Entzündungen. Wenn wir, das sind ja dieses chronisch stille Entzündungsgeschehen, das ist halt eine massive Stoffwechselblockade, ne? Auch dann am Ende. Und das sind die ganzen Sachen, die ihr weiter oben, ihr habt ja eben ein Schaubild gehabt, unten das Nervensystem, dann der Darm, dann die Hormone, Nährstoffe. Und hier seht ihr, warum eben diese Symptome oder in der Kette, warum das Nervensystem so tief liegt. Weil das im Prinzip die ganze Zeit misst, okay, bin ich hier sympathisch unterwegs oder parasympathisch? Und wichtig, wir können es ja nicht beeinflussen. Es läuft ja alles automatisch. Was führt dazu, dass unser Nervensystem gestresst ist? Das können zum einen natürlich Sachen von außen sein, also Dinge, die uns im Äußeren wirklich im Alltag unter Druck setzen. Was könnte das sein? Können ja mal ein paar Sachen sammeln zusammen. Stau ist ja gerade, ich glaube, so in Deutschland so ein Problem. Ich glaube, es gibt auch Kulturen, die da entspannter sind, aber ich glaube, bei uns ist das schon ein großer Stressfaktor, Verkehr, Job auf jeden Fall bei vielen, Zeitdruck. Was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, sind auch so Sachen wie Krankheit, Hunger, Diäten, Schlafmangel. Das sind genauso Sachen, die auch alle im Außen sind, ne? Was den Körper einfach stresst. Und da könnt ihr jetzt schon mal durchgehen. Wie viel Trigger, sage ich mal, habt ihr davon schon auf eurer Liste, ne? Die vielleicht immer die ganze Zeit so mitschwingen. Und dann haben wir noch das gleichzeitig, und unser Nervensystem unterscheidet nicht, woher der Stress kommt. Das ist dem Nervensystem total egal, ob es jetzt eine Krankheit ist, eine finanzielle Unsicherheit, eine Mutter, die ich pflegen muss, oder Schlafmangel, oder ein Druck von innen, wenn eigentlich alles im Außen, ich sag mal, ich habe im Außen eigentlich ein ganz entspanntes Leben, ich bin vielleicht schon in Rente. Meine Eltern sind vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, entweder nicht mehr da oder müssen auf jeden Fall nicht, muss ich mich nicht drum kümmern. Kinder sind auch aus dem Haus. Eigentlich ist alles ganz entspannt. Aber vielleicht mache ich mir innerlich totalen Stress. Das gibt es ja genauso. Und der Körper unterscheidet nicht, was für ein Stress das ist, ne? Zum Beispiel so ein Gefühl, boah, ich muss mich ständig zusammenreißen. Ich kann irgendwie gar nicht meine Gefühle so zeigen, wie sie eigentlich sind. Ich muss dauernd, ich habe selber immer das Gefühl, dass ich funktionieren muss. Ne? Dass ich meine eigenen Bedürfnisse runterschlucke. Dass ich nicht Nein sage. Perfektionismus, innerer Kritiker. Ihr kennt das, ne? Schuldgefühle, wenn man mal eine Pause macht. Das Gefühl, eigentlich bin ich ganz irgendwie woanders, wo ich eigentlich gar nicht sein will. Ja, ich fühle mich irgendwie fehl am Platz. Ja, nicht die eigene Wahrheit leben. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Innere Konflikte, also alles, was in uns innen passiert. Und das sind oft die Sachen, die viel schlimmer wirken. Ne? Auch diesen Stress, den wir uns innerlich machen. Wichtig ist, Stress entsteht meistens nicht durch zu viel, sondern durch Unstimmigkeit zwischen innen und außen. Also es gibt ja, das ist ja super subjektiv. Für den einen ist was zu viel, für den anderen nicht. Es kommt darauf an, wie ich persönlich, wie ich ganz subjektiv damit umgehe. Wenn das Innen und Außen nicht zusammenpasst, dann gerät das Nervensystem in Alarm. Selbst wenn außen alles ruhig ist, aber wenn mein Inneres, wenn das nicht zusammenpasst. Und es gibt doch zum Beispiel auch, es geht ja immer um Sicherheit. Es gibt ja Menschen, die fahren in Urlaub und freuen sich total auf den Urlaub, aber können sich dann nicht erklären, dass wenn sie dann im Urlaub sind, dass sie dann irgendwie gar nicht so richtig entspannen können. Das merken viele an der Verdauung zum Beispiel, dass dann die Verdauung auf einmal gar nicht mehr funktioniert im Urlaub. Und wir merken das gar nicht bewusst, weil wir denken ja bewusst, wir fahren jetzt in Urlaub und dann ist es super entspannt. Aber irgendwie fühlt uns unser System sich vielleicht dann in den äußeren Umständen, so wie es ist, wo wir gerade sind, irgendwie gar nicht sicher. Und dann fährt zum Beispiel die Verdauung runter und so weiter. Ne? Und wir merken das gar nicht. Bei manchen anderen ist es eben nicht so. Ne? Also deswegen sage ich, das ist sehr subjektiv. Was eigentlich der allerschlimmste Stress ist, schlimmer als irgendwie nur, ich habe jetzt gerade mal Termindruck oder ich muss mich gerade darum kümmern oder so. Der allerschlimmste Stress ist eigentlich, wenn wir die eigene Wahrheit nicht leben. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig an, aber Wenn wir zum Beispiel unser Leben lang immer oder wenn wir jeden Tag aufstehen und zu einem Job gehen, wo wir eigentlich nur hingehen, um das Geld am Ende des Monats zu kriegen und das gar nicht machen wollen, wo sich sie jeden Tag innerlich total sträubt. Oder ich jahrelang mit einem Partner zusammenlebe, wo ich eigentlich weiß, wo das nur Bequemlichkeit ist, ich aber innerlich total schon in so einer Abwehrhaltung bin. Oder wo ich gar nicht meinen Bedürfnissen nachgehe, weil mein Umfeld, das einfach hat sich so über Jahre so aufgebaut, so im Bekanntenkreis mit allem, wie ich halt in meinem System bin. Und ich aber innerlich merke, boah, das geht total gegen alles, was ich machen will. Und das ist so latent, das ist so unterbewusst, das ist so ein chronischer, permanenter Stress. Und der kommt durch Unstimmigkeiten, wenn es im Außen mit meinem Inneren nicht übereinstimmt. Eine Sache, die ich auch noch gerade, also oft beim Thema, gerade wenn es ums Abnehmen geht, was für viele ein massiver Stress ist, und das hat man natürlich alle, auch Menschen, die kein Mehrgewichtsthema haben, aber ist dieser Stress zwischen meinem Selbst, meinem inneren Kind, sage ich mal, und meinem inneren Kritiker. Also, für viele, die das noch nicht gehört haben, vielleicht, es gibt jeder von uns hat eine Art inneres Kind in sich, quasi. Und dieses innere Kind ist einfach eine Symbolik für den Anteil in uns, der geprägt ist in der Kindheit, der oft so für einen verletzlichen Anteil steht, für einen emotionalen Anteil, wo so ganz viele Glaubenssätze und Ängste geprägt sind. Und dann haben wir alle in uns so einen inneren Kritiker, der immer quasi uns so beschützen will, aber was immer so eine kritische Stimme ist von außen. Die versucht dann das innere Kind so zu kontrollieren oder zu schützen, indem es um Regeln geht oder sagt, du kannst das so nicht machen. Viele haben diesen Konflikt zum Beispiel auf der Waage. Wenn man morgens auf die Waage geht und dann sieht, das habe ich irgendwie nicht abgenommen oder habe jetzt wieder zugenommen oder so. Dann wird auf einmal der innere Kritiker ganz laut und sagt, und du hast das schon wieder nicht hingekriegt. Was hast du denn jetzt hier schon wieder in den letzten Tagen gemacht? Diese Schokolade hättest du dir doch sparen sollen und so weiter. Was der dann alles schimpft. Und dann wird unser inneres Kind entweder ganz klein und traurig, dass man es wieder irgendwie nicht hingekriegt hat, oder geht in so eine Rebellion und sagt, so jetzt esse ich erst richtig Schokolade. Und Byron Katie, hatte ich auch schon mal das Buch gezeigt, Lieben, was ist, finde ich sehr empfehlenswert. Die sagt immer, je näher wir an unser Selbst kommen, desto zufriedener sind wir, ja. Und unser Selbst sind wir quasi ohne unser Drama. Und das ist unser Drama, das innere Kind und der innere Kritiker. Das heißt, da viel mehr zuzuhören, bin ich gerade bei mir selbst oder ist das gerade mein innerer Kritiker oder ist das mein inneres Kind? Ja, also da sage ich meine Achtsamkeit, weil dieser Dialog läuft meistens auch sehr unbewusst. Und das ist natürlich ein Riesenthema, das können wir jetzt hier nicht aufmachen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was das Nervensystem ganz stark auch beeinflusst, auf jeden Fall. Total wichtig ist, unser Nervensystem reagiert immer nur auf Körpersignale. Nur weil wir etwas denken, wie etwas ist, ist für unser Nervensystem scheißegal. Interessiert überhaupt nicht, was wir denken. Das Nervensystem misst immer nur. Hier unten sitzt unser Hirnstamm und der quasi regelt das. Der misst die ganze Zeit unsere Atmung, unseren Herzschlag. Das ganze System reguliert der Hirnstamm unbewusst, autonom. Wir kriegen das überhaupt nicht mit. Und der misst im Prinzip die ganze Zeit, okay, wie ist denn jetzt der Herzschlag? Wie ist denn jetzt die Atmung? Na, wie läuft die Durchblutung? Und wenn der merkt, oh, hier ist jetzt ein Säbelzahntiger, dann wird alles umgeschaltet auf Sympathikus. Der merkt das, indem das zum Beispiel unsere Atmung flach ist oder so. Wenn wir uns jetzt angewöhnt haben, über Jahre dauerhaft super flach zu atmen und in so einem Stressmodus zu sein, auch körperlich, dann kann das der Hirnstamm nicht unterscheiden, ob das jetzt echt Stress ist oder ob das einfach nur, ob wir da einfach permanent in so einem Stressmodus laufen, weil wir es uns total angewöhnt haben. Was ich damit sagen will, Regulation, wenn wir uns regulieren wollen, braucht das eine körperliche Erfahrung. Wir können nicht sagen, wir wollen uns regulieren. Wir müssen zum Beispiel aktiv anfangen, langsamer zu atmen, dass unser Hirnstamm registriert, ah, jetzt wird lange ausgeatmet, jetzt wird sich entspannt, jetzt kann ich langsam umschalten. Und der Dimmer geht vom Stressmodus langsam in den Entspannungsmodus. Und der Fettabbau kann besser funktionieren. Also es bringt nichts zu reden, wir müssen es quasi machen. Wir müssen uns aktiv darum kümmern, zu regulieren. Die meisten von uns sind jeden Tag irgendwie in so einem leichten Dauerstress. Das heißt, wir müssen aktiv Zeiten, Übungen, Dinge einbauen, wie wir uns regulieren. Und wir können diesen Dauerstress schon mal runternehmen, indem wir gucken, okay, wie können wir uns im Außen besser organisieren? Wie kann ich mehr meine Wahrheit leben? Was habe ich eigentlich für Bedürfnisse? Was macht mir eigentlich Spaß? Wo ist eigentlich die Freude? Alles das mehr zu integrieren, ne? Auf jeden Fall. Und gleichzeitig kann ich aber zum Beispiel auch gucken, dass ich regelmäßig ganz bewusst Zeiten einbaue, wo ich meinem System Sicherheit signalisiere, dass der Dimmer auf Parasympathikus umschlägt und ich dann auch zum Beispiel in den Fettabbau gehen kann, unter anderem, dass die Verdauung besser läuft, ich regeneriere, Entzündungen regulieren, in die Heilung gehen kann und so weiter. Wie kann ich das machen? Es ist oft, sind es ganz einfache Sachen auch, ne? Also was echt eine ganz gute Studienlage hat, ist auch sowas wie wirklich einfach so mit einem Haustier Zeit verbringen, ganz bewusst zum Beispiel. Natürlich auch Oxytocin, ja, Körperkontakt, Umarmungen, aber auch sowas wie Malen, Zeichnen. Ich weiß nicht, wann ihr sowas, ob ihr sowas regelmäßig macht, ob ihr solche Hobbys habt. Aber das lohnt sich, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Zum Beispiel im Chor singen. Singen ist total regulierend fürs Nervensystem. Ja, ich bin jetzt nicht so diejenige, die im Chor singen würde, aber vielleicht hat euch das als Kind oder so Spaß gemacht zu singen. Dann denkt nochmal drüber nach, ob ihr sowas nicht nochmal aufleben lassen wollt. Oder wenn ihr es früher gerne gemalt habt, fangt doch nochmal an damit. Eine Kundin, die hat mir jetzt erzählt, sie macht immer, das kannte ich gar nicht, dieses Diamond Painting zum Beispiel. Also ich glaube, das ist auch total gut für Nervensystemregulation, wenn man da einfach nur so Mini-Diamanten da immer auf so ein Blatt setzt, so ganz monoton. Ja, das hat ja schon was Meditatives. Natürlich auch raus, natürlich in die Natur gehen, weg von dem ganzen Informationen. Was hier jetzt gar nicht so kommt, aber was natürlich ultra wichtig ist, ist ein guter Schlaf. Wenn wir eins sicherstellen können in unserer heutigen Zeit, wo wir irgendwie in die Regeneration gehen können, dann ist es in der Tiefschlafphase. Das heißt, was mache ich, um abends gut in Tiefschlaf oder in eine gute Schlafphase zu kommen? Also ich persönlich gucke mir zum Beispiel abends keine Nachrichten an. Also abends ist es schlecht. Wenn ich mir Nachrichten angucke, dann fährt mein Cortisol hoch, dann kann ich kein Melatonin produzieren, dann kann ich nicht einschlafen, dann habe ich Gedankenkreisen. Das ist ungünstig, ja? Morgens, wenn eh unser Cortisol hoch ist, morgens ist es am höchsten. Da kann man sich wunderbar auch sowas, also manche reagieren ja gar nicht so darauf, ja? Aber da kann ich zum Beispiel wunderbar mir sowas angucken. Aber abends, um einen Schlaf zu finden, würde ich das nicht machen. Künstliches Blaulicht, also Horror ist zum Beispiel wirklich im Bett beim ewig lang Fernseh gucken und beim Fernseh einschlafen, immer wieder aufwachen und dann irgendwie immer wieder ein bisschen weiter gucken und dann irgendwann mitten in der Nacht den Fernseher ausmachen. Das ist totaler Stress, würde ich nicht machen. Das sind alles so Tätigkeiten, wo wir komplett rausgezogen werden und wo wir unserem Körper signalisieren, weil wir einfach ruhig werden, dass wir sicher sind und uns aus diesem Alarm rausholen. Und der ein oder andere hat jetzt vielleicht auch schon mal von einem Nerv gehört, der ganz besonders wichtig ist bei dieser ganzen Nervensystemregulation. Und das ist der Vagusnerv. Der Vagusnerv, der läuft quasi vom Hirnstamm komplett durch unseren Körper, übers Herz, über die Lungen, über Magen, über Verdauung. Und das ist der Hauptweg des Parasympathikus. Das bedeutet, das ist ja auch sehr, ich weiß nicht, auf Instagram oder überhaupt in der, ist ja oft immer so Vagusnervübungen. Und das hat auch einen guten Grund, weil über Vagusnervübungen können wir direkt dem Hirnstamm signalisieren, wir können den Vagusnerv aktivieren und sagen, hier, der Parasympathikus ist aktiv, der Dimmer, wir können mehr auf Parasympathikus schalten, wir sind sicher. Wichtig ist, das, was ich schon mal gesagt habe, 80% gehen vom Körper zum Gehirn und nicht umgedreht. Wir müssen im Körper arbeiten und runterfahren, über Atmung, über Vagusnerv zum Beispiel Übungen, zeige ich euch gleich noch welche, und nicht über mein Gehirn, über irgendwie, ich denke mir jetzt, dass ich entspannt bin. Das funktioniert nicht. Ich muss aktiv etwas tun. Deswegen bringt es auch etwas, zum Beispiel zum Yoga oder zum Pilates oder sowas zu gehen. Also vielleicht jetzt nicht nicht so ein intensives Yoga, wo ich dann irgendwie auch, sage ich mal, körperlich da an Grenzen komme. Das ist ja wieder Stress für den Körper tatsächlich. Aber so ruhiges Yoga oder Pilates, wo ich wirklich einen Fokus auf Atmung habe, auf Ruhe, auf, mir hat das jetzt eine Kundin erzählt, dass Yoga auch heißt, nicht auf der Flucht. Und genau das ist es ja, nicht auf der Flucht sein, da zu sein, 100% anzukommen. Es ist nur, das kann alles Mögliche sein. Das kann auch autogenes Training sein oder einfach nur irgendwelche Atemübungen. Alles nur Sachen, wo wir unserem Körper regelmäßig signalisieren, ist es alles gut. Du bist sicher. Und das können wir eben auch ganz gezielt, indem wir den Vagusnerv aktivieren. Und das können wir über, es gibt ganz viele Übungen, könnt ihr auch total gerne mal googeln im Internet, aber ich wollte mit euch jetzt mal drei quasi euch mal zeigen, die wir vielleicht auch hier kurz mal ein bisschen zusammen machen können. Und zwar einmal ist eine super gute Übung über die Ohren, weil wir da ganz starke Vagusnerventen quasi haben. Und was wir dafür machen müssen, und ihr könnt es jetzt einmal gerne mitmachen, wenn ihr wollt, weil das direkt quasi entspannt und direkt den Vagus aktiviert ist. Wir nehmen hier die Ohren auf beiden Seiten. Und ja, ich sag mal, massieren die irgendwie oder streifen die von oben nach unten, sowas runter. Das muss auch gar nicht doll sein, ne? Es geht jetzt wirklich nicht darum, das doll zu machen, sondern eher so sanft, einfach von oben nach unten streifen. Also man merkt, ich merke dann immer sofort, dass meine Ohren anfangen warm zu werden. Wir regen dadurch die Durchblutung auch an, ne? Und es gibt tatsächlich, macht das ruhig mal weiter, dann könnt ihr auch runter zum Ohrläppchen gehen und da dran zum Beispiel ein bisschen ziehen, massieren. Es gibt medizinische Geräte, die nur für diese Ohrmassage ausgelegt sind, für die Nervensystemregulation tatsächlich. Wo man wirklich in eine Praxis geht und dann nur das Ohr quasi so stimuliert wird, weil das ein direkter, quasi, ja, eine direkte Ansprache an den Vagusnerv ist und wir direkt darüber dem Körper kommunizieren, ist es gut, du bist in Sicherheit. Der zweite Punkt ist, was wir ja ganz oft, es gibt ja viele, die in der Nacht zum Beispiel knirschen oder ganz doll beißen, da merkt man ja schon, da ist ein totaler Stress im System. Das heißt, um da aktiv gegenzuwirken und auch um den Vagusnerv direkt zu stimulieren, kann man total gut hier den Kiefer, das Kiefergelenk und den Halsstrang zeige ich euch gleich massieren, indem man da wirklich einfach so sanft lang geht. Also vom Ohr einfach nach vorne streicht. Viele zeigen das ja auch, oder habe ich schon oft gesehen, dass man das mit so einem Gua Sha Stein auch gut machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich wollte mir das immer mal irgendwie besorgen, weil ich glaube, das ist auch cool, wenn man das mit so einem Gua Sha Stein macht. Aber wenn man da einfach lang geht und dann auch hier mal guckt, so ein bisschen die Kiefermuskulatur auch massiert. Und dann auch hier den Halsstrang auch quasi runterstreicht. Also auch das ist eine total gute, super gute Übung, das zu machen. Und dann die letzte Übung ist, weil unser Vagusnerv eben auch hier direkt bei den Stimmbändern quasi entlang geht, können wir über so ein tiefes Summen und Brummen auch total gut in eine Stimulation gehen. Und viele kennen ja auch zum Beispiel bei so Meditation dieses Om oder so, ne, das Langgezogene. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Das reguliert auch das Nervensystem. Also ihr könnt zum Beispiel einfach einatmen durch die Nase und dann zum Beispiel einfach und dadurch zieht ihr auch die Atmung ziemlich lang. Also dadurch wird die Ausatmung auch länger und das signalisiert auch dem Körper wieder, du bist sicher. Und das sind so kleine Übungen. Das hört sich immer so blöd an, aber wenn man sich angewöhnt, sowas zum Beispiel jeden Morgen einmal im Bett vorm Aufstehen zu machen oder vorm Einschlafen, das ist ja wirklich nicht lange, ja? Also einfach mal den Kiefer hier so ein bisschen massieren, den Halsstrang oder die Ohren, ja? Das hat noch einen stärkeren Effekt, weil es noch direkter an den Vagusnerv geht. Oder wenn ihr jetzt nicht so summen und brummen wollt, ja, dann wirklich geht in Chor oder irgendwas, aber das sind Sachen, die direkt euch mehr in den Parasympathikus bringen. Und was eigentlich die allerbestuntersuchteste Stellhebel ist, ist, wie gesagt, diese Atmung und vor allem die Herzkohärenzatmung. Das wurde so untersucht oder hat die beste Wirkung, dass man quasi 5 Sekunden einatmet, 5 Sekunden ausatmet und 6 Atemzüge pro Minute kommt man dann. Und das signalisiert dem Körper direkt diese Sicherheit, wir kommen in Parasympathikus. Wir können das auch messen an der HRV, das zeige ich euch gleich nochmal. Und ich tatsächlich mache das im Moment relativ viel. Ich habe so ein, das habe ich jetzt gar nicht hier. Ich habe sogar so ein das heißt Inner Balance. Das ist so ein Gerät, das klemmt man sich ans Ohrläppchen und verbindet das mit der App. Ich benutze hier diese Heart Math App, habe ich euch aufgeschrieben. Und dann wird direkt die Kohärenz gemessen, weil man kann auch direkt das Biofeedback kriegen. Also wenn man dann atmet, man kriegt dann in der App, ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Breathball-App oder so benutzt habt, die dann so, wo so ein Kreis aufgeht, 5 Sekunden und wieder zu, wo man schön den Rhythmus vorgegeben kriegt, wie man atmen muss. Und über dieses Inner Balance-Gerät, was ich habe, wird dann auch direkt gemessen, wie kohärent atme ich jetzt mit meinem Herzen. Also, weil diese hohe Kohärenz ist der direkte Anker quasi zum Parasympathikus. Und es ist so krass, weil ich sehe halt live auf dem Handy, wie meine Herzkohärenz ist. Und ich merke direkt, wenn ich mache dann so 5 Minuten Atemübung oder 10 Minuten Atemübung, wo die ganze Zeit auch gemessen wird. Und ich sehe direkt, wenn meine Gedanken abschweifen und ich zum Beispiel auf einmal anfange, über Termine von morgen nachzudenken oder über, weiß ich nicht, über die Kinder, über irgendetwas Stressiges, meine Herzkohärenz kracht in den Keller. Und wenn ich an etwas denke, was irgendwie entspannt ist und was, wo ich vielleicht für dankbar bin, also gerade so Emotionen wie Dankbarkeit und so, da geht die Kohärenz direkt mit hoch mit der Atmung. Also es ist wirklich total krass. Warum ich das überhaupt gemacht habe oder angefangen habe, also ich wusste natürlich irgendwie selber schon, dass bei mir auf jeden Fall Stress auch ein Thema ist. Aber ich habe auch so ein, ich weiß nicht, ich habe so einen Ura-Ring, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der misst so den Schlaf und so ein paar Körperfunktionen. Viele haben ja auch andere Fitness-Tracker, ein Whoop-Band oder eine Apple Watch oder eine Fitbit oder so. Und auf jeden Fall in meinem Ura-Ring, der misst auch die HRV. Die HRV ist nicht die Frequenz, sondern die Herzratenvariabilität. Und die Herzratenvariabilität gibt an, wie flexibel mein System ist, wie gut mein System wechseln kann zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Weil das ist eigentlich ein riesen Resilienzmarker, der auch in dieser ganzen, sage ich mal, Präventionsforschung und ein Riesenmarker ist, auch für Herzgesundheit, für Gesamtgesundheit, für chronische Erkrankungen. Also je höher meine HRV ist, also meine Herzratenvariabilität, desto flexibler kann ich switchen zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Das ist gut, das ist ein Resilienzmarker. Meine HRV war zum Beispiel super niedrig. Und das ist total Mist. Weil was bedeutet das? Eine niedrige HRV bedeutet, dass ich gar nicht flexibel bin und total sympathikoton stecken geblieben bin. Also Mist einfach. Von daher war das der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich muss das mit diesen Atemübungen, weil das einfach die bestuntersuchteste Intervention ist, muss ich das einfach für mich irgendwie total klar angehen. Und ihr seht es hier, ich habe euch da mal einen Screenshot heute gemacht von meinem Ring, der misst zum Beispiel, dass ihr es vielleicht mal vergleichen könnt. Also ihr seht, hier wird der Ruhepuls gemessen, Atemfrequenz zum Beispiel und hier die Herzfrequenz, hier steht Herzfrequenzvariabilität, aber es geht. Manchmal ist Herzratenvariabilität, manchmal Herzfrequenzvariabilität, das ist das Gleiche. Ihr müsst auf diese Variabilität achten. Wenn ihr das mal in eurem Fitness-Tracker habt und mal guckt, ihr könnt nicht unbedingt meinen Wert hier von 35 mit eurem vergleichen, weil je nach Tracker ist das vielleicht ein anderes Referenzmaß, ne? Aber 35 ist schon besser, so vor einem halben Jahr ungefähr war ich immer nur so bei 25, also total blöd. Da bin ich jetzt hochgekommen. Und was ich auch krass fand, was für mich echt nochmal einen großen Switch gegeben hat, apropos von wegen so innere Wahrheit und emotionale Blockaden, die so ein Dauerstress sind. Ich hatte dann irgendwann so ein Coaching-Retreat-Wochenende, wo ich selber als Teilnehmerin da war. Und dann hatte ich die Möglichkeit, da mit einem Coach zu arbeiten und war dann auch ganz happy und hatte mir dann so ein, ich brauchte aber irgendein Thema und ich bin gar nicht wegen dem Thema dahin gekommen, das hatte einen anderen Grund, aber ich brauchte jetzt, um diese Chance zu nutzen und mit der zu arbeiten, brauchte ich jetzt halt ein Thema und dann habe ich so aus meiner, sag ich mal, aus der Schublade so ein Familienthema rausgekramt, wo ich dachte, naja, irgendwie, das hat mich schon immer belastet, aber das ist jetzt eigentlich auch schon lange irgendwie weg, ja, das ist gar nicht mehr so ein großes Thema. Und das ist dann aber so, also das war dann irgendwie doch, als es dann auf dem Tisch war, doch noch mal größer. Auf jeden Fall habe ich dann mit der an dem Wochenende dran gearbeitet und schlagartig ab diesem Wochenende ist meine HRV konstant war die dann über 30. Also das fand ich wirklich krass, so Themen, die man denkt, das ist natürlich jetzt keine Evidenz, ja, N gleich 1, also das war jetzt nur mein Fall, aber das war so, ich bin wirklich davon überzeugt, dass dieses Thema, was ich eigentlich weggeschoben hatte, doch so einen Einfluss hatte und unterbewusst auf mein Stresslevel und sich das dann in der HRV zum Beispiel gezeigt hat. Und das Ding ist, wie gesagt, es ist ein Dimmer. Und je mehr wir in den Parasympathikus kommen, je mehr wir dem Körper signalisieren, du bist in Sicherheit, desto weniger Cortisol haben wir, desto weniger Blutzucker haben wir, desto weniger Insulin haben wir, desto besser können wir Fett abbauen. Der Körper gibt Fett ab, wenn er sicher ist. Das bedeutet, diese Nervensystemregulation, wenn ihr zum Beispiel, auch wenn ihr andere Themen, Darmthemen habt, Unverträglichkeiten, alles, das kann alles auch mit dem Nervensystem zusammenhängen. Ist sogar super wahrscheinlich, dass es auch damit zusammenhängt. Genau. Und was natürlich zum Abschluss dazu kommt, wenn man natürlich ein reguliertes Nervensystem hat, muss man auch nicht irgendwie regulieren auf eine andere Art und Weise. Und viele, die ja mit Gewicht auch zu tun haben, haben oft sich so angeeignet, Essen als ein Regulationsmechanismus, sage ich mal, auszubilden. Zum Beispiel Essen als Beruhigung oder Essen zur Stresskompensation und so. Wenn ich das natürlich, wenn mein Nervensystem besser reguliert ist, dann muss ich das gar nicht mehr so in dem Sinne nutzen. Genau, das war eigentlich alles, was ich euch dazu heute mal mitgeben wollte. Es ist halt oft so ein Thema, was so weit weg ist und was so abstrakt ist und wo man auch nicht direkt was macht und dann direkt vielleicht sieht, okay, jetzt wird es besser, sondern es ist was, wo man kontinuierlich so ein bisschen arbeiten muss. Aber es ist auch eigentlich eine total schöne Aufgabe, weil ihr dürft, die Hauptaufgabe ist, geht mit der Freude. Was macht euch Freude im Leben? Wo seid ihr hundertprozentig so im Flow? Wo merkt ihr, boah, das tut mir gut, das macht mir Spaß, was hat mir in meiner Kindheit Spaß gemacht? Wo kann ich die Zeit vergessen? Was sind so Tätigkeiten, wo ich vergesse, wo ich alles um mich herum vergesse? Und das sind die Sachen, wo wir in Sicherheit sind, wo wir unserem Körper das total signalisieren. Und ich finde wirklich, in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass wir diese Zeiten, dass wir das dem Körper einräumen, weil die Belastung von außen ist extrem hoch. Durch Informationsflut, durch Nachrichten, durch politische Situation, durch die Lebensmittel, die wir von der Industrie bekommen, durch die Medikamente, die wir alle nehmen, durch alles, was irgendwie künstlich ist und so weit weg von unserer Natur, von unserem Naturell, von allem. Also von daher, ja, dann, ja, freue ich mich total, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt eine Kleinigkeit vielleicht irgendwie vielleicht umsetzen oder mal anfangen, überhaupt wahrzunehmen. Vielleicht ist das ein guter erster Schritt, einfach ein bisschen achtsam zu werden, mal zu überlegen, okay, was sind das denn? Was habe ich denn so für Trigger in meinem Leben, im Innen, im Außen? Was sind da eigentlich so Hauptpunkte? Und wie kann ich da vielleicht irgendwie was ändern? Wenn wir nichts ändern und auch nicht bewusst auf einmal anfangen, darauf zu achten. Wir sind ja zu 80% im Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, wir werden jeden Tag die gleichen Entscheidungen treffen. Und es wird sich nichts ändern. Erst in dem Moment, wo wir anfangen, wach zu werden, die Augen aufzumachen, achtsam zu sein. Was denken wir jeden Tag? Wie fühlen wir uns jeden Tag? Was machen wir jeden Tag? Erst da können wir anfangen, Entscheidungen anders zu treffen. Und dann kann sich auch was verändern. Vielen Dank für eure Herzen. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch hier zusammen zu sein. Und ja, wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend. Macht's gut.